Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Harmonie im Garten.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Heute nehme ich dich wieder mit in den Garten einer meiner Kunden, und zwar in den Garten von Marion. Marion hat mich angerufen, ich solle doch bitte kommen. Sie hätte Probleme mit ihrer Terrasse. Let's go! Marion und ihre Familie haben ein ganz klassisches Hamburger Stadthaus. Weiß gestrichen, hohe Decken, weiße Sprossenfenster. So ein Haus, was jeder einfach gerne haben möchte. In der Hamburger Innenstadt. Dort stehen hier die Häuser dicht an dicht. Es sind also keine freistehenden Gebäude, sondern die Außenwände, die stehen direkt nebeneinander. Wenn du in den Garten dieser Häuser möchtest, dann geht das nicht an der Seite. Du musst also durch das Haus durch. Dazu haben diese Häuser sehr oft eine Souterrain-Wohnung. Souterrain, der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie unter der Erde. Souterrain-Wohnungen liegen oft im Untergeschoss oder Kellergeschoss eines Gebäudes, haben aber Fenster und sind voll nutzbare Wohnbereiche. Und bei Marion im Haus war das genau das Gleiche. Sie hatte also eine Souterrain-Wohnung in ihrem Zuhause. Das bedeutet im Umkehrschluss, möchtest du Marion besuchen und du betrittst ihren Vorgarten, stehst vor dem Haus, siehst du die Eingangstür, da musst du dann erstmal 5 Stufen hoch. Es war ein Dienstag, als ich Marion besucht habe. Klopf, klopf, klopf. Durch den Flur ging es dann schon in Richtung Garten zum Wohnzimmer. Wenn du bei Marion im Wohnzimmer stehst und du blickst in Richtung Garten, siehst du wunderschöne, große, sehr großzügig geschnittene Fenster, die Terrassentür. Aber bedenke, wir haben ja die Souterrain-Wohnung unten drunter. Wenn du diese Terrassentür öffnest, dann stehst du nicht auf der Terrasse, sondern dann hast du erstmal eine Treppe vor dir. Eine Treppe, die führt gut und gerne 10, 12 Stufen, führt die dann erstmal auf die untere Terrassenebene. Wie kannst du dir das vorstellen? Du stehst da oben auf dem Podest, die Treppe vor dir, besagte 10, 12 Stufen, geht es dann nach unten auf die erste Ebene des Gartens, das ist dann die Terrassenebene. Du musst dann einmal die komplette Terrasse queren und ein bisschen zurückgehen, denn auf der anderen Seite der Terrasse, dort gibt es wieder eine Treppe. Nicht so groß wie die erste, nur ich glaube 4, 5 Stufen, aber trotzdem wieder eine Treppe. Die führt dich dann in den eigentlichen Gartenbereich. Sehr schön angelegt, schlicht, Hamburger Garten halt ganz typisch, Rasen, Rhododendren, sehr dezent. Am Ende dann eine Sitzbank mit Blick über den Garten. Ganz klassisch, ganz zurückhaltend. Ebenso ein typischer Hamburger Stadthausgarten. So, noch einmal zusammengefasst. Es ist leider wichtig für diese Podcast-Folge. Wie sieht dieser Garten aus? Also, wenn du von oben guckst, hast du da erstmal das Haus von Marion und ihrer Familie, dann auf der rechten Seite die große Treppe, die runterführt auf die eigentliche Terrassenebene. Wenn du dann diese Terrasse querst, dann auf der linken Seite der Terrasse eine weitere zweite Treppe, die dann 4, 5 Stufen nach unten in den eigentlichen Garten führt. In Bezug auf die Raumteilung, richtig gut angelegt, ein Garten mit 2 Räumen, nämlich einmal die erste Ebene der Terrasse und dann ein paar Stufen weiter unten, der eigentliche Gartenraum. Wenn du einen kleinen Garten hast, ist es wichtig, den in Gartenräume zu unterteilen. Das gibt dem Garten nicht nur Gliederung, sondern auch Spannung. Dadurch wird jeder kleine Garten interessanter und wirkt automatisch größer. Marion und ich, wir standen oben auf dem Treppenpodest, blickten hinab auf den Garten, auf die Terrasse. Marion meinte zu mir, Jessica, ich finde den Garten gut, da müssen wir gar nicht viel machen, aber ich habe ein Problem mit der Terrasse. Mein Blick ging nochmal explizit zur Terrasse. Marions Terrasse, sehr schick. Zurückhaltender, aber doch sehr hochwertiger Natursteinbelag, 4-eckige Platten. Zentral auf der Terrasse eine moderne Sitzgruppe aus Lounge-Möbeln. Dieses dunkle Ratterngeflecht, weiße Kissenbezüge, in der Mitte ein passender Tisch und Marion liebt es zu dekorieren. Da standen üppige Sommerblumen in großen Kristallvasen drauf. Kaffee und Kuchen war auch schon gedeckt. Habe mich schon sehr auf den Kuchen gefreut und auf die Tasse Kaffee auf jeden Fall. Also alles in allem eine wirklich sehr schöne Terrasse. Diese Sitzgruppe ganz zentral in der Mitte der Terrasse. Also wenn du ein X machen würdest, genau dort, wo die beiden Linien sich treffen, dort war die Sitzgruppe. Aus dem Gebäude zwei weitere Türen, die auf diese Terrasse führen. Auf der linken Seite eine dezente Tür, ganz in weiß gehalten. Dort ging es dann in den Keller, Abstellraum, Getränkekeller. Da war der Rasenmäher geparkt. Dort waren also im Grunde genommen, kannst du sagen, Lager, Zugang zum Haus. In der Mitte vom Haus dann die, wenn du so willst, Terrassentür von der Souterrain-Wohnung. Die Souterrain-Wohnung war nicht auf Terrassenniveau, sondern 2-3 Stufen. Musste man also von der eigentlichen Hauptterrasse nach unten gehen und stand dann auf Niveau der Terrassentür der Souterrain-Wohnung. So, zurück zu Marion und mir auf dem oberen Treppenpodest. Ich guckte nach links, ich guckte nach rechts. Und dann nickte ich und meinte, Marion, ihr mögt nicht gerne auf der Terrasse sein. Kann das sein? Ihr fühlt euch da nicht wohl. Und ihr Kopf ging ein bisschen schief und sie meinte, woher weißt du das? Genau das ist unser Problem. Wir haben viel Geld ausgegeben, diese Terrasse einzurichten, haben uns schöne Möbel gekauft, haben diesen Blick in den Garten und ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Wir fühlen uns auf dieser Terrasse nicht wohl. Woher wusstest du das? Marion. Es ist ganz klar, wir müssen an euren Laufwegen arbeiten. So, und an dieser Stelle sind wir nun am eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge angekommen. Was haben wir? Wir haben ein tolles Hamburger Haus, ein ganz klassisches, schönes Hamburger Stadthaus mit einem angelegten, gepflegten Garten. Wir haben eine tolle, großzügige Terrasse, schicke Gartenmöbel und trotzdem fühlt sich auf dieser Terrasse niemand wohl. Es mag keiner sitzen, Marion hat es mir dann im Detail auch nochmal erklärt. Wann immer Sie versuchen, dort einen gemütlichen Grillabend zu machen oder einfach nur den Abend ausklingen zu lassen, sonntags ein schönes Frühstück mit der ganzen Familie, so richtig das ganze Programm mit Brötchen, Müsli, frischem Obst, Joghurt und Co. Es funktioniert nicht. Sie mögen sich einfach nicht lange auf dieser Terrasse aufhalten und können sich nicht erklären, warum. Ja, was denkst du? Woran kann das liegen? Warum mag man sich auf so einer Terrasse nicht gerne lange aufhalten? Es hat Gründe und ich denke, du hast schon eine Ahnung, wohin diese Podcast-Folge führen wird. Wir werden jetzt gleich über Laufwege sprechen und über einen Lehnstuhl. Let's go! Stell dir vor, du hast ein Wohnzimmer. Du betrittst das Wohnzimmer durch die Tür und auf der anderen Seite hast du die Terrassentür. Direkt gegenüber. Du müsstest also einfach nur geradeaus laufen, um deine Terrasse betreten zu können. Nun steht aber direkt in der Mitte dieses Wohnzimmers eine riesige Sofalandschaft. Das bedeutet, wenn du die Terrasse betreten möchtest, dann kannst du da nicht gerade von der Wohnzimmertür zur Terrassentür laufen. Nein, du musst erst einmal komplett außen rum um diese Sofalandschaft drumherum gehen. Das wäre auch überhaupt kein Problem, wenn du nur ab und an diesen Weg gehen möchtest. Nehmen wir jetzt aber mal an, du musst ganz häufig raus in deinen Garten. Und du musst immer diesen Umweg nehmen, immer wieder rum um die Sofalandschaft. Jedes Mal wieder, wenn du auf die Terrassen möchtest oder wenn du rein möchtest, musst du um diese ganzen Sofas, um den Sessel, um die Stühle drumherum gehen. Dann stehen sie schlichtweg einfach dir im Weg. Dein Laufweg von Tür zur Terrasse ist nicht frei. Du kannst da nicht gezielt durchlaufen. Du musst jedes Mal einen Umweg nehmen. Wir wollen in dieser Podcast-Folge hier heute über Laufwege reden und warum sie für dich im Haus, aber auch im Garten entscheidend und wichtig sein können. Nicht nur im Sinne von praktisch, sondern auch im Sinne von Aufenthaltsqualität. Was ist ein Laufweg? Ein Laufweg, der bezeichnet eine Route, den Pfad, den Menschen regelmäßig nehmen durch ein Gebäude, durch eine Landschaft, durch den Raum, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Ein ganz grundlegendes Konzept in der Architektur, in der Innenraumplanung, aber auch bei dir im Garten. Laufwege, das sind alle Bereiche wie Flure, Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Übergänge zwischen verschiedenen Räumen und die verbinden funktionale Bereiche miteinander und ermöglichen es dir, möglichst frei dich im täglichen Leben zu bewegen. Gut geplante Laufwege sparen Zeit und Wege im Alltag, reduzieren Störungen zwischen verschiedenen Wohnbereichen bei dir zu Hause und tragen zu deinem ganz persönlichen Wohnkomfort bei. Berücksichtigen natürlich, super wichtig, auch Aspekte der Barrierefreiheit. Ich habe nicht die DIN-Norm für Laufwege gefunden. Es gibt ein paar DIN-Normen, zum Beispiel die DIN 18065. Da findest du was über Lauflinien bei Treppen. Im Arbeitsschutz, da gibt es was über innerbetriebliche Verkehrswege oder auch in der Arbeitsstättenverordnung, da gibt es Regelungen zu Verkehrswegen. Für Wohngebäude habe ich aber keine klare Definition von Laufweg gefunden. Also werde ich mich mal daran versuchen, Laufwege mal etwas enger zu betrachten. Was ist so ein Laufweg? Ein Laufweg hat erstmal ganz funktionale Eigenschaften. Das hatten wir ja schon. Ein Laufweg, der verbindet die verschiedenen Bereiche miteinander und ermöglicht es dir, dich täglich in deinem Zuhause, in deinem Büro, im Supermarkt zu bewegen. Praktisches Beispiel: stehst morgens auf und dein erster Gedanke ist Kaffee. Du möchtest jetzt sofort einen Kaffee, aber pronto. Dann führt dein Weg dich gezielt in Richtung Küche. Wenn du dann aber erst dich um eine Sofalandschaft drumherum bewegen musst, über 3 Kartons steigen musst, an 5 Regalen vorbei oder dich noch unter der Treppe durchbücken musst, dann hast du da keinen guten Morgen auf dem Weg in Richtung Kaffee. Das ist alles störend, das steht alles im Weg und das ist kein Benefit für dein persönliches Guten Morgen-Gefühl. So, und nun wieder zurück zu Marions Terrasse. Erinnerst du dich an die beiden Treppen, die ich dir beschrieben habe? Wenn du Marions Wohnzimmer verlässt und du betrittst den eigentlichen Garten, dann bist du nicht im Garten. Nein, du musst erst die Treppe runter und dann bist du auf der eigentlichen Terrasse. Wenn du in den Garten möchtest, dann musst du diese Terrasse komplett queren, um auf der anderen Seite die zweite Treppe zu betreten. Diese kleinere Treppe, erst die führt dich in den eigentlichen Garten. So, und nun möchtest du in Marions Garten. Du bist die Treppe runtergegangen und du möchtest zur zweiten Treppe gehen. Was steht dir da im Weg? Die Lounge-Gruppe. Ja, mittemang auf der Terrasse steht diese wunderschöne Sitzgruppe, diese tollen Sofas. Sieht schön aus, aber sie stehen leider mitten im Laufweg. Auch wenn du von oben von Marions Wohnzimmer runtergehen möchtest in den Kellerraum. Du erinnerst dich, die kleine weiße Tür da auf der linken Seite. Da musst du auch wieder um die Sitzgruppe drumrum gehen. Dito das Gleiche, wenn du aus der Sutterer-Wohnung trittst. Dann gehst du 2-3 Stufen nach oben und wieder steht diese Sitzgruppe direkt vor dir. Also, egal von welchem Startpunkt aus du diese Terrasse betrittst, immer nach 1-2 Schritten stehst du vor den Lounge-Möbeln. Bestimmt weißt du, die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Gerade. Und genau so bewegen wir Menschen uns gerne in unseren Wohnungen auf unseren Terrassen. Wir möchten mit möglichst wenig Aufwand möglichst komfortabel zu unserem Ziel kommen. Wenn du dann aber jedes Mal, und die Betonung liegt einfach auf jedes Mal, einen in Anführungszeichen Umweg gehen musst, dann, und ich denke, du kannst mir dazu stimmen, ist das einfach nicht optimal. Bei Marions Terrasse kommt aber noch ein zweiter Faktor dazu und den möchte ich dir jetzt beschreiben. Es geht jetzt hier um das Lehnstuhlprinzip. Lehnstuhlprinzip, das ist, glaube ich, kein Fachterminus. Nein, das Prinzip, das kenne ich aus dem Feng Shui und es beschreibt die optimale Positionierung, Gestaltung von Sitzgelegenheiten nach den Grundsätzen des Feng Shui, um möglichst positives Qi zu fördern und damit das Wohlbefinden zu steigern. Stell dir jetzt einen schönen, ehrwürdigen Lehnstuhl vor. So ein Ding, was du in einer Bibliothek finden würdest. Am besten mit einer hohen Rückenlehne, wo man sich anlehnen kann. Links und rechts Armauflagen, da kannst du dich dann abstützen. Dann kuschelst du dich da in diesen Stuhl hinein, schmiegst deinen Rücken an die Lehne und die Beine, die streckst du aus. Jetzt hast du optimale Position, um gemütlich hier ein Buch zu lesen. Auf so einer Sitzgelegenheit, beispielhaft durch den Lehnstuhl da beschrieben, da finden wir es gut, da können wir uns entspannen, dort wollen wir gerne sein. Die Lehne dieses Lehnstuhls, oder dieses Ohrensessel, glaube ich, heißt das auch, die gibt dir Schutz im Rücken. Ja? Kein Säbelzahntiger, der kann dich von hinten angreifen, weil dein Rücken ist geschützt. Du hast da keine offene Stelle, dir kann keiner mit dem Messer in den Rücken fallen. Links und rechts, da möchtest du ein bisschen schauen, was tut sich denn hier in der Welt, was spielt sich ab. Du brauchst nicht den Schutz im Rücken, wo du keine Augen hast, besagter Säbelzahntiger dich anspringen kann, sondern links und rechts brauchst du nur ein bisschen Schutz, dass du drüber weggucken kannst, aber trotzdem ein Schutz nach unten noch gewährleistet ist. Das sind deine beiden Armlehnen. Nach vorne Da möchtest du gucken, da hast du Platz, da möchtest du die Füße ausstrecken. Das ist dann die freie Fläche nach vorne. Dieses Lehnstuhlprinzip kannst du auf jede Sitzgelegenheit übertragen. Eine hohe Rückenlehne für symbolischen Schutz. Armlehnen bieten zusätzliche Unterstützung und Sicherheit. Und nach vorne bitte frei, damit du freie Sicht hast auf all das, was sich da vor dir abspielt. Machen wir mal ein praktisches Beispiel. Stell dir vor, du sitzt in einem Restaurant. Wo würdest du dich da am wohlsten fühlen? Vermutlich nicht mit dem Rücken zum Eingang, oder? Du möchtest doch am liebsten einen Platz mit dem Rücken zur Wand und dann einen guten Überblick, damit du gucken kannst, wer kommt hier alles? Kenne ich da jemand? Gibt es hier was zu schauen? Gibt es hier was zu reden? Also, die feste Wand im Rücken, das gibt dir unbewusst das Gefühl von Sicherheit. Gleichzeitig solltest du zur Tür gucken können. Muss nicht direkt gegenüber sein, aber so, dass du immer sehen kannst, wer kommt da rein, wer geht. Im Büro ist das genauso. Hast du vielleicht schon mal mit dem Rücken zum Großraumbüro gesessen? Dann weißt du, das ist anstrengend. Du fühlst dich beobachtet, ungeschützt. Achte mal darauf, wenn du dir das nächste Mal irgendwo einen Stuhl suchst, wenn du in einem Café bist oder irgendwo anders freie Platzwahl hast. Welchen Stuhl steuerst du dann am ehesten an? So, was bedeutet das jetzt für Marions Terrasse? In Marions Terrasse gibt es dort einen Lehnstuhl für diese Sitzgruppe? Nicht wirklich. Diese Sitzgruppe hat keinerlei Schutz im Rücken. Im Gegenteil, dort, wo eigentlich der Rücken sein sollte, da ist keine schützende Wand. Da geht es sogar noch Stufen runter zur Terrassentür der Maisonette-Wohnung. Also da ist kein Schutz, da purzelst du eher noch die Treppe runter. Links und rechts, da ist auch kein seitlicher Schutz. Da ist ja ständig Bewegung, da laufen die Leute überall lang. Ja, nach vorne hin kannst du gucken. Das ist sehr schön, das ist spannend. Aber ist das dann dort wohnlich, behaglich, so wie auf einem schönen Lehnstuhl? Nun die alles entscheidende Frage. Stell dir vor, du würdest dort bei Marion im Garten auf diesem Lounge-Sofa sitzen. Ist das dort gemütlich? Was denkst du, wenn du diesen Sitzplatz nach dem Lehnstuhlprinzip bewerten solltest? Ist das ein guter Lehnstuhl oder eher kein guter Lehnstuhl? Ich denke, die Frage erklärt sich von selber, hier können wir optimieren. Dieser Sitzplatz braucht definitiv einen besseren Schutz im Rücken. Wo bedarf es aber auch noch des Schutzes? Ich hatte es ganz vorhin gesagt, Marions Haus steht dicht an dicht zu den Nachbarhäusern. Also eine durchgehende Häuserfront mit einer durchgehenden Gartenseite. Das bedeutet aber auch, dass du wirklich sehr gut von oben aus der ersten oder zweiten Etage in die Gärten deiner Nachbarn gucken kannst. Und bei Marion war das ganz genauso. Da konnte der Nachbar oben sich auf seinen kleinen Balkon stellen, runtergucken, winken und sagen, na, Frau Nachbarin, heute wieder Erdbeermarmelade zum Frühstück. Auch nicht so wirklich optimal. Das heißt, wir brauchen hier nicht nur einen Rückenschutz, sondern wir brauchen auch noch oben ein bisschen mehr Schutz, damit wir zusätzlich nicht nur zu unserem Gefühl auch noch ein bisschen echte Privatsphäre bekommen. Also bis hierhin die Positionierung im Raum, Lehnstuhlprinzip, das kann optimiert werden. Wir brauchen zusätzlich noch ein bisschen mehr Privatsphäre von oben. Auch das kann man lösen. Wie war das noch mit den Laufwegen? Ist dieser Sitzplatz in Bezug auf die Laufwege und diese diversen Zugänge auf die Terrasse, ist der da gemütlich? Die Frage erklärt sich von selber. Sitzplätze in Laufwegen werden meist als ungemütlich empfunden und das tatsächlich aus ganz verschiedenen praktischen, aber auch psychologischen Gründen. Let's go! Warum funktionieren Sitzplätze in Laufwegen in vielen Fällen nicht? Laufwege, das sind von Natur aus Transitbereiche. Die sind dafür da, hin und her zu gehen, für Durchgangsverkehr. Menschen, die dort sitzen, die werden ständig von Vorbeigehenden gestört. Die werden beobachtet, die werden angesprochen. Das verhindert, dass du dort als Sitzender dich wirklich entspannen kannst. Das hat auch nichts mehr mit Intimität zu tun. So, um das Bild mal zu dramatisieren. Stell dir mal vor, dein Wohnzimmersofa würde mitten in der Fußgängerzone stehen. Und das direkt neben einem Weihnachtsmarkt oder während da gerade großes Halligalli ist. Und du sitzt dann dort auf diesem Sofa und um dich herum laufen die Menschen hin und her, kaufen Weihnachtsgeschenke, essen gebrannte Mandeln, unterhalten sich, wollen shoppen gehen, wollen bummeln gehen, wollen was essen gehen. Das hat nichts mit Intimität zu tun. Das ist nicht gemütlich. Du sitzt auf deinem Sofa und die Leute, die quetschen sich an dir vorbei. Du wirst angesprochen, du wirst angeraunzt. Du bist im Weg. Du bist da einfach nicht richtig. So eine Sitzgelegenheit, die blockiert dort den natürlichen Verkehrsfluss. Das ist ein Hindernis. Und auch auf Marions Terrasse, alle anderen Hausbewohner, die müssen dann um diesen Sitzplatz herum navigieren. Jetzt sagst du, Jessica, es gibt aber Ausnahmen, die funktionieren. Und da sage ich dir, da hast du total recht. Im Flur eine Bank, direkt neben deiner Wohnungstür, das funktioniert. Das ist eine ganz bewusst gestaltete Zwischenstation. Da kannst du dich hinsetzen, deine Schuhe anziehen, da kannst du, wenn du nach Hause gekommen bist, erstmal deinen Einkauf abstellen. So eine Zwischenstation, das funktioniert. Da ist der Laufweg erweitert und ein kleiner Aufenthaltsraum ist entstanden. Aber ich denke, du wirst mir zustimmen, so eine Bank im Flur, so eine Zwischenstation, das ist nicht der Ort, um einen 600 Seiten langen Roman zu genießen, zu schmökern. Was passiert in uns Menschen, wenn wir das Gefühl haben, wir sitzen irgendwo im Weg? Wir sitzen da irgendwo falsch. Wir Menschen, wir registrieren in unserem Unterbewusstsein Laufwege als Bewegungsraum. Dort zu verweilen, das kann in dir ein Gefühl der Ich bin hier fehl am Platz auslösen. Du bist störend für andere, wenn du dort mitten im Weg sitzt. Wir Menschen, wir haben ein tief verwurzeltes Verständnis für Raumfunktionen. Und Laufwege werden von uns unbewusst als Durchgangszone kategorisiert, abgehakt. Ähnlich wie Straßen im öffentlichen Raum bei dir in der Innenstadt. Dort sich hinzusetzen, das verletzt ja im Grunde genommen eine ungeschriebene Raumregel. Das löst in dir ein Gefühl des Ich bin hier nicht am richtigen Ort, du bist hier im Weg. Das sollte es in dir auslösen. Es gibt eine Situation, kenne ich bei mir aus dem Alltag, da passiert das nicht, nämlich immer am Ende von Rolltreppen. Ich habe das Gefühl, die Menschheit bleibt gerne am Ende einer Rolltreppe stehen, mitten im Weg. Da greift dieses tief verwurzelte Verständnis eben nicht. Dieses Du bist hier im Weg. Irgendwie ist das am Ende einer Rolltreppe, ist das da. Nicht mehr existent. So, und stell dir vor, du sitzt dort bei Marion auf der Terrasse auf dem Lounge-Sofa. Selbst wenn dort keiner gerade vorbeikommt, hast du da doch immer das Gefühl, es könnte gleich jemand kommen und dann bist du im Weg. Dein Gehirn bleibt ja praktisch in Bereitschaft. Das Gefühl, du bist hier im Weg, du bist hier fehl am Platze, das bleibt. Und diese ständige Erwartungshaltung in dir, die verhindert, dass du dich dort echt entspannst, dass du dort längere Zeit sitzen möchtest. Es ist ein ganz tief verwurzeltes Gefühl in uns drin. Aus evolutionärer Sicht schon sind solche freien Bewegungsräume potenzielle Fluchtrouten. Dort etwas zu lagern, dort das Mammut hinzulegen, das könnte den Fluchtweg blockieren. Das ist ein unterbewusster Überlebensinstinkt und der löst in dir schlichtweg einfach Unwohlsein aus. Dazu noch der potenziell ungeschützte Rücken. Das ist nicht gut in der Abwehr von Säbelzahntigern. Das mögen wir nicht. Dazu kommt dann auch noch das Ding mit der Proxemik. Laufwege haben klar definierte Grenzen. Du hast klar definierte Grenzen. Und vorbeigehende Menschen müssen zwangsläufig in deine persönliche Distanzzone. Und das ist für den ein oder anderen bedrängend. Proxemik, das ist die Wissenschaft vom räumlichen Verhalten des Menschen. Also wie wir Distanz, du und ich, Distanz und Nähe zu anderen Menschen in verschiedenen Situationen wahrnehmen. Die Proxemik, den Begriff, der wurde 1963 von Edward Hall geprägt, beschreibt, wie wir Menschen räumliche Nähe oder auch Distanz, wie uns das beeinflusst. Ich denke nachvollziehbar, wir haben den ganz intimen Raum, also sehr nah an uns dran. Da dürfen unsere Partner rein, unsere Eltern, Kinder, die dürfen da tatsächlich ohne Erlaubnis, dürfen die da rein. Jemand anderes, der darf da nicht einfach eindringen. Da darf nicht einfach ein Mensch kommen auf der Straße und dich umarmen. Das ist übergriffig. Dann gibt es die persönliche Distanz. Das ist gut und gerne ein Arm Länge Abstand. Da kann man sich noch berühren. Das ist für Freunde, für Familie. Für Kollegen, Bekannte, typischer Abstand bei Geschäftsgesprächen oder oberflächlichen sozialen Kontakten. Das muss schon mal bitte mindestens guter Meter Abstand sein. Mindestens. Und dann gibt es noch den Raum, wenn du zum Beispiel Fremden ausweichen möchtest. Da reden wir hier schon gerne von 3,5-4 Meter Abstand. Das sind so unsere Abstände, die wir haben wollen. Erinnerst du dich noch an den Film Dirty Dancing? Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich? Wenn jemand zu nah an uns drankommt, dann mögen wir das nicht. Das empfinden wir als übergriffig. Proxemik erklärt, warum wir zum Beispiel einen überfüllten Aufzug, warum wir das unangenehm finden. Warum bestimmte Sitzordnungen bestimmte Gefühle in uns auslösen. Oder eben, warum Sitzplätze in Laufwegen ungemütlich sind. Also, Fazit, Marions Loungegruppe, wunderschön, steht schlichtweg einfach im Weg. Echte Gemütlichkeit entsteht in einem abgeschiedenen, ruhigeren Raum neben dem Laufweg. So ein Laufweg, der eignet sich höchstens für eine kurze Pause, für eine funktionale Sitzmöglichkeit, besagtes Schuhe anziehen, nicht aber für entspanntes Verweilen. Also ganz klar, Marions Sitzplatz ist dort, direkte Mann im Laufweg, ohne einen Schutz im Rücken. Und ohne einen Privatsphäre-Schutz oben drüber nicht gut positioniert. Nun, für jedes Problem gibt es eine Lösung und für Marions Terrasse gibt es gleich mehrere Lösungsansätze, um diesen Sitzplatz gemütlich zu gestalten. Was würdest du in dieser Situation machen? Nehmen wir mal an, Marion dreht sich zu dir um und sagt: Wie machen wir meine Terrasse denn nur gemütlich? Dann sagst du: Marion, ganz klar, wir erweitern die Terrasse. Dadurch können wir dann die Sitzgruppe etwas schieben und der Laufweg wird frei. Dann steht dort nichts im Weg, nichts wird blockiert und du kannst prima von der einen Terrassenseite zur anderen, von einer Treppe zur nächsten gehen und gleichzeitig dort auf dem Sofa sitzen, ein 600 Seiten dickes Buch lesen. Ja? Eine Möglichkeit, räumliche Erweiterung. Das geht allerdings nur, wenn dir entsprechend Platz zur Verfügung steht. Zweite Möglichkeit, Abschirmung. Also mit halbhohen Raumteilern arbeiten, mit Pflanztöpfen oder einem kleinen Regal. So kannst du einen Sitzplatz visuell und auch praktisch vom Laufweg abtrennen. Dann hast du nicht so das Gefühl, auf dem Präsentierteller zu sitzen. Nichtsdestoweniger sitzt du dort immer noch im Weg. Aber es ist eine Möglichkeit, dort die Räume besser zu definieren. So machen das ganz viele Straßencafés. Eisdielen, die grenzen ihren Außensitzbereich mit Blumenkügeln ab, hat halt die räumliche Trennung, die Distanz und das funktioniert eigentlich ganz gut. Nächste Möglichkeit. Du kannst einen Höhenunterschied schaffen. Also wir könnten Marions Sitzecke zum Beispiel vertieft oder verhöht auf ein kleines Podest positionieren. So ein Höhenunterschied, der schafft psychologische Distanz zum eigentlichen Laufweg. Eine Stufe oder ein Podest definiert ganz klar, hier ist ein anderer Bereich, hier beginnt ein neues Gartenzimmer. Dieses Arbeiten mit Höhenunterschieden, das funktioniert im Garten nicht nur bei der Definition eines Sitzbereiches, sondern auch, wenn du den Garten in Räume gliedern möchtest. Du kennst meinen Podcast, du weißt, einen kleinen Garten, den soll man in Räume gliedern, dann wirkt dieser größer und spannender und auch mit einem Höhenunterschied. Und sei es nur eine Stufe, funktioniert das. Du kannst diesen Raum prima mit einer Stufe gliedern. Dadurch wird er spannender, dadurch wird er interessanter. Nächste Möglichkeit, ganz klar, Sitzgruppe verschieben. Eine alternative Positionierung auf der Terrasse. Alle Sofas, Tisch und Stühle nach hinten auf die Terrasse schieben, damit der Laufweg zwischen den beiden Treppen frei bleibt. So sitzt du nicht im Weg, sondern neben dem Weg. Und dann kannst du da prima sitzen, kannst gucken, wie die Leute da hin und her laufen. Ja, bei Marion im Garten, da laufen nicht ständig Leute hin und her. Aber in der Theorie, so kannst du da sitzen, ohne dass du dich da exponiert fühlst. Vermutlich die einfachste Art und Weise, wenn du denn dann den Raum, die Fläche hast, das mal eben so zu verschieben, eine komplette Loungegruppe. Was kannst du noch machen? Für mich keine Möglichkeit, aber in der Liste darf es nicht fehlen. Du kannst einfach auf eine Loungegruppe auf der Terrasse verzichten und sagen, das ist hier einfach ein Durchgangsbereich und da ist jetzt keine Loungegruppe, sondern einfach nur noch ein Sofa. Das hat da hinten Raum auf der Terrasse. Wie gesagt, für mich keine Lösung, aber zur Vollständigkeit gehört es dazu. Genauso wie eine mobile Lösung, also klappbare, verschiebbare Sitzmöbel, die du immer beiseite räumst. Die werden also nur rausgeholt, wenn du da sitzen möchtest. So auch möglich, aber keine Lösung. Die komplette Verlegung, einfach zu sagen, so, das ist jetzt hier ein Laufbereich und an einer anderen Stelle des Gartens, dort mache ich dann meine Terrasse. Dies nur zur Vollständigkeit. Ich denke, du wirst mir zustimmen. Eine Lösung ist das nicht. Wie haben wir denn jetzt in Marions Garten das Problem, Marions Terrassenproblem gelöst? Was haben wir gemacht? Wie so oft, eine Lösung besteht aus mehreren Dingen, aus mehreren Maßnahmen. Fangen wir mal an, das hier einzeln aufzudröseln. Geht los mit dem Weg vom Wohnzimmer, von Mariums Wohnzimmer runter in den Garten. Du musst da die große Treppe runter, einmal die Terrasse queren, um dann über die andere kleine Treppe auf der anderen Gartenseite endlich in den Garten zu kommen. Wir hatten es vorhin, die direkte Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade. Was haben wir also gemacht? Wir haben diese kleine Gartentreppe da auf der anderen Gartenseite, die haben wir zurückgebaut, die haben wir abgerissen und die große Treppe gedanklich nach vorne, einfach geradeaus erweitert. Das bedeutet, wenn du jetzt in den Garten gehen möchtest, musst du nicht einmal quer über diese ganze Terrasse laufen, sondern kannst direkt in den Garten gehen. Und weil das ein so klassischer Garten ist, so ein großzügiger Garten, haben wir dann nicht nur eine kleine 2 Meter breite Treppe gemacht, sondern eine Treppe, die sich fast über die komplette Gartenbreite erstreckt. Ganz großzügig, aber trotzdem auch zurückhaltend. 3 Stüfchen runter in den Garten. Der große Benefit, das sieht nicht nur klar aus und passt gut zu diesem Garten, zu diesem Haus, sondern zusätzlich auch noch als Sitzgelegenheit kann Marion und ihre Familie können sie nutzen. Es ist gemütlich, sich da auf die Stufen zu setzen und den Kindern beim Spielen zuzugucken. Und dadurch, dass über die komplette Terrassenbreite der Garten jetzt zugänglich ist, fällt diese strikte Wegeführung, ich muss unbedingt hier rumherum, um da rumherum, um in den Garten zu kommen, das fällt weg. Man kann sich jetzt komplett frei auf der gesamten Terrasse bewegen. So eine breite Treppe, die vermittelt dir ein Gefühl von Weite, von Großzügigkeit. Breite Treppen lassen Räume größer und offener erscheinen. Sie haben so einen einladenden Charakter. Das signalisiert Willkommen. Eine breite Treppe kann ausgewogener wirken, harmonischer, besonders bei großen Gebäuden oder bei großen Gärten. Das bedeutet jetzt nicht, dass schmale Treppen grundsätzlich schlecht sind. In manch einem Kontext, zum Beispiel bei kleinen Räumen und bei Wendeltreppen, da sind sie absolut angemessen und elegant. Im Fall von Marions Garten, von diesem schlichten Hamburger Stadtgarten, war eine breite Treppe aber passend. Zweiter Punkt, die Terrassenmöbel standen genau in der Mitte der Terrasse. Dort, wo sich ganz viele Laufwege kreuzten, dort, wo auch hinten kein Schutz im Rücken da war. Im Gegenteil, dort ging es ja die Stufen runter zur Terrasse der Souterrain-Wohnung. Das heißt, du hattest immer diese offene Tür hinten im Rücken, hattest immer das Gefühl, es zieht, da guckte jemand drauf. Also haben wir die komplette Sitzgruppe weiter nach links verschoben, haben sie also aus diesem Zentrum der Terrasse ein wenig zur Seite geschoben. So hatten wir dann hinten im Rücken zumindest nicht mehr Stufen, die nach unten führten. Es braucht aber zusätzlich Schutz im Rücken, also haben wir es gemacht wie ein Eiscafé. Wir haben über die Rückseite der Sitzgruppe, dort haben wir Pflanzkügel aufgestellt, so 80 cm hoch. Da haben wir dann Gräser gepflanzt und Bambus. Es ist ein schöner Sichtschutz, das funktioniert. Das ist eine schöne Rückendeckung, die trotzdem noch eine gewisse Transparenz hat. Denn ein Gras, ein Bambus, das ist keine durchgängige Wand, sondern die sind immer in Bewegung. Da kommt immer noch ein bisschen Licht dadurch. Das ist doch ein schöner Sichtschutz, eine schöne Rückenlehne für unsere Sitzgruppe, für unsere Lounge-Möbel. So, und drittens, das war nun wirklich ganz einfach zu klären, die fehlende Privatsphäre von oben. Marion ist losgezogen, hat sich einen super schönen Sonnenschirm geholt. Du kennst die bestimmt, diese viereckigen Sonnenschirme aus Stoff. Die kann man drehen und wenden, rauf und runter fahren, genau so, wie man es gerade braucht. Die Aufenthaltsqualität eines Sitzplatzes, egal ob nun auf der Terrasse oder weiter hinten im Garten oder auch irgendwo anders, die kann durch die Qualität der Möblierung, die Qualität der Materialien, die verwendet wurden, auf jeden Fall wird die Qualität dadurch beeinflusst. Es ist einfach ein Unterschied, ob du da auf einem schönen Lounge-Sofa dich lümmelst oder ob du so auf einem abwischbaren, stapelbaren Plastikstuhl sitzt. Das ist ein Unterschied, ich denke, da kannst du mir zustimmen. Aber zu der Qualität der Verarbeitung kommt auf jeden Fall noch dein ganz persönliches Raumgefühl dazu. Sitze ich hier gut? Fühle ich mich hier gut? Fühle ich mich hier sicher, trocken, warm? Auch das sind Faktoren, die einen guten Sitzplatz ausmachen. Das ein oder andere kann man verknusen, wenn es halt eng auf deiner Terrasse ist. So what? Ist ja deine Familie, die da sich mit dir auf der Terrasse aufhält. Da kann schon mal was im Laufweg sein. Gehst halt ein Stückchen beiseite oder dein Jüngster klettert über dich rüber. Gar kein Problem. Wenn aber mehrere Dinge zusammenkommen, in diesem Fall halt fehlender Schutz im Rücken, blödes Gefühl, fehlende Privatsphäre, dann ist dieser Sitzplatz ja irgendwie immer im Weg, dann kann das die Aufenthaltsqualität schmälern. Dazu gibt es noch weitere Faktoren, die die Qualität einfach mindern können, die doof sind. Zum Beispiel, wenn es bei dir auf deiner Terrasse super laut ist. Eine ständige Lärmbelästigung kann eigentlich jeden Sitzplatz sofort ruinieren. Zu viel Schatten ist genauso unschön wie zu viel Sonne, wenn es zu warm ist. Ja, der ein oder andere vielleicht, du liebst das, in der Sonne zu brutzeln, aber es gibt auch Menschen, die leiden wirklich in der Sonne. Das ist nichts für sie. Manch ein Sitzplatz, da zieht es einfach wie Hechtsuppe. Und gerade hier in einer Großstadt wie Hamburg, im städtischen Bereich, Sichtschutz ist da wirklich eine der Maßnahmen, eine der Wünsche, die kommen eigentlich bei fast jeder Gartenberatung. Es soll ja bei dir auf der Terrasse nicht nur schön sein, sondern du möchtest dich ja auch gut fühlen. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert. Ich gucke gerade auf die Uhr, ist das eine lange Folge geworden? Danke, dass du es bis jetzt mit mir ausgehalten hast. Ich wünsche dir und deiner Terrasse alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.